Literatur ist eigentlich die elaborierteste Form von Sprache, die speziellste, die verklausulierteste. Also, und wenn etwas möglichst kompliziert ist, dann interessiert es mich noch mehr. Interessiert hat mich immer zu beobachten, schon als Kind, wie sprechen Menschen? Wie funktioniert das, wenn Erwachsene miteinander reden? Da sagt einer was und der andere tut was. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum tut er das, wenn jemand das sagt? Also eher diese eigentlich stärker auf Sprache als Kommunikationsmedium bezogen. Das hat mich eigentlich schon als Kind irgendwie fasziniert. Also eben künstlerisch bin ich Schriftsteller, im konkreten oder im engeren Sinn Theaterautor. Das ist eigentlich das, was ich am längsten mache und regelmäßig mache.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Mein Name ist Audrey Schwarz und ich bin heute zu Gast bei dem Literaturwissenschaftler und Theaterautor Toni Bernhard und wir treffen ihn heute in seiner Wohnung in Berlin im Bezirk Kreuzberg. Toni Bernhard stammt aus Prat am Stilfser Joch und hat Südtirol bereits vor über 30 Jahren verlassen. Seit 2024 ist er Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart, wo er bereits seit über 10 Jahren lehrt und forscht. Sein Schwerpunkt ist dabei unter anderem die quantitative Literaturwissenschaft, von der er uns gleich erzählen wird. Neben der Wissenschaft ist der Südstern- und Futura-Preisträger auch künstlerisch aktiv, als Hörspiel- und Theaterautor. Seine kreative Neugier führte ihn zuletzt auch zur Erforschung der Seilbahnseilmusik in die Südtiroler Berge. Was es damit auf sich hat, auch das erzählt er uns heute. Toni Bernhard lebt in Berlin und Stuttgart. Seine Heimat im Finchgau ist er dabei stets verbunden geblieben. Hallo Toni.
Hallo Audrey.
Ich grüße dich. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, du hast Südtirol vor vielen Jahren, vor 30 Jahren verlassen. Und deswegen frage ich dich, als erstes mal, in welcher Sprache fühlst du dich heute mehr zu Hause? Im Hochdeutsch oder im Dialekt? Und wie möchtest du heute antworten? Kannst du überhaupt noch Dialekt?
Ich kann Dialekt. Dialekt ist ja auch keine eigene Sprache, sondern eine Varietät des Standard, jeder Standardsprache. Also ich würde vorschlagen, wir sprechen in Hochdeutsch. Das ist die Varietät, die mir vertrauter ist.
In Ordnung, gut. Von Aalschwanzspekulanten bis Abendrotlicht. Das Archiv des Häufigkeitswörterbuches der deutschen Sprache ist in der Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek unter den Linden untergebracht. Und öffnest du es, hast du mir erzählt, dann ist das für dich wie in eine Bonbonschatulle zu schauen. Lass uns doch mal teilhaben an deiner Begeisterung für dieses Archiv, für die deutsche Sprache und auch was dieses Archiv, erklär uns doch mal, was dieses Archiv mit deiner Arbeit zu tun hat.
Also einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist Wissenschaftsgeschichte, Fachgeschichte, Wissenschaftstheorie und dazu eben, wie du gesagt hast, quantitative Literaturwissenschaft. Das ist ein Forschungsbereich, den ich seit langer Zeit betreibe. Es geht darum zu sehen, wann und warum und wie in welchen Phasen der Fachgeschichte man quantitativ auf Sprache und Literatur gesehen hat. Das scheint auf den ersten Blick nicht besonders selbstverständlich zu sein. Man hat ja die Vorstellung, ein schönes Gedicht überwältigt einen und das ist Gefühl und das ist Emotion und da kann man doch nichts messen und zählen. Das wird stimmen und in dieser, ja, auf jeden Fall qualitativen Haltung geht man ja eigentlich an Literatur heran, das ist gut und logisch, aber es gab immer wieder in der Fachgeschichte Versuche nachzudenken, kann man da nicht nach Aspekten oder nach Merkmalen sehen, die man auch quantifizieren kann, die man zählen kann. Das können dann Längen von Sätzen sein oder Längen von Wörtern oder Anzahlen von bestimmten Merkmalen inhaltlicher Art in einem Text. Diese Forschungstradition ist nicht sehr prominent, aber doch hat eine gewisse Tradition, also mindestens 2-3 Jahrhunderte kann man das zurückverfolgen. Das ist etwas, was sich im Zuge des Empirismus und der Aufklärung zaghaft etabliert hat. Und mich hat das immer fasziniert, einfach so heranzugehen und mich interessiert weniger, es selber zu tun und uns selber so zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Aber noch mehr interessiert mich eigentlich zu sehen, wie haben das andere gemacht? Wann hat das wer wie gemacht? Und das zu erforschen, ist eines meiner Arbeitsschwerpunkte. Und in dem Zusammenhang ist das Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache ja ein wirklich faszinierendes Unterfangen. Das ist betrieben worden im späten 19. Jahrhundert. 1897 war es fertig, gedruckt. Und da haben ungefähr bis zu 800 Leuten freiwillig im gesamten deutschen Sprachraum Wörter gezählt. Und dann natürlich fragt man sich, ja, warum machen die sowas Verrücktes? Der Zweck dieses Projekts war die Optimierung der Kurzschrift, der Stenografie. Das ist klug, wenn man weiß, welche Wortkombinationen, welche Buchstabenkombinationen kommen in der Sprache häufig vor, um eben genau für diese Sequenzen ein Kürzel zu finden oder eine möglichst kompakte Abkürzung. Das war die Idee von Friedrich Wilhelm Käthing, der im Beruf Kalkulator in der Reichsbank war, also der konnte mit Zahlen umgehen.
Ja,
der
eher
war
Mathematiker und Informatiker als
genau.
Mit der Literatur.
Genau, genau. Und das ist verrückt, das ist faszinierend. Werden wir uns heute auch in der Staatsbibliothek dann anschauen. Das zeige ich dir ein paar Teile daraus. Das Besondere ist auch, dass es, dass es vollständig überliefert ist. Und das liegt hier in Berlin. Und ich habe mich mit diesem Archiv, das ein sehr großes ist, sehr lange und sehr intensiv auch beschäftigt und bin immer wieder überwältigt, wenn ich da hineinschaue, wie du sagtest, wie eine Bonbonschachtel aufmachen, weil eben dann diese Zählbäckchen und diese Zählzettel da drinnen sind. Und das hat Charme, diese Patina dieser historischen Materialien in der Hand zu haben.
Ja, ja, man merkt dir die Begeisterung gleich an, wenn du in das Thema, in dein Thema einsteigst. Das ist gleich spürbar. Ich hätte dich, wäre jetzt auch meine Frage, was denn ein Literaturwissenschaftler so eigentlich macht. Das war jetzt ja auch ein bisschen mathematisch, wie er herangegangen ist. Aber ich stelle mir auch vor, also ich würde mir vorstellen, man sitzt dann stundenlang in Lesesälen und studiert alte Schriften. Das würde man sich, glaube ich, unter einem Literaturwissenschaftler fast vorstellen.
Ja, das entspricht sicher. Also dieses Klischee oder diese Vorstellung trifft das ziemlich gut. Also ich beschäftige mich hauptsächlich und von Berufswegen und sehr lange und sehr gründlich mit Literatur, mit Belletristik. Und wenn man sich damit gründlich beschäftigt, muss man die vor allem lesen, gründlich lesen und auch das lesen, was andere dazu geschrieben haben und dazu geforscht haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr treffende Vorstellung, dass ich als Literaturwissenschaftler einfach stundenlang und tagelang und letztendlich Wochen und Monate und Jahre lang einfach vor und mit Büchern verbringe.
Erzähl uns mal ein bisschen, wie so dein Werdegang war. Wie bist du aufgewachsen? So, wie waren die Jahre so des jungen Toni, sag ich mal? Wie erinnerst du dich daran zurück?
Ich bin aufgewachsen in Prad am Stülzer Joch im Finchgau, habe dort die Kindheit und Jugendzeit verbracht, die Grundschule, die Mittelschule. Das war eine schöne Zeit, einfach so in einem Südtiroler Dorf, wie man sich das so vorstellt, also ein sehr, sehr ländliches Dorf, wie halt Dorfleben ist. Also wir waren ja auf Misthäufen unterwegs und haben in Erdhäufen rumgebuddelt. War damals normal. Heute, glaube ich, ist das nicht mehr normal. Es gab keine Zäune zwischen den Nachbarn und zwischen den Grundstücken. Also man lief gerade als Kind einfach überall hin, wo man wollte, in Häuser hinein, durch Gärten, durch. Auch das fällt mir öfter wieder auf, dass das heute eigentlich unvorstellbar ist, dass ich sozusagen ohne zu klingeln bei der Nachbarin in der Küche stehe. Macht man heute nicht mehr, aber das war vor 40, 50 Jahren normal. Ich bin dann nach der Mittelschule ins Johanneum gegangen. Das war ein Internat im Dorf Tirol bei Meran. Das gibt es nicht mehr. Das war eine tolle Schule. Ich habe das sehr genossen. Das war ein humanistisches Gymnasium mit Matura, das ich dort besucht habe und absolviert. Und dann bin ich zum Studium dann nach Wien gegangen.
Deine Mutter, glaube ich, war ja Schriftstellerin, nicht? Wann hat das so für dich begonnen, so die Leidenschaft? Hast du damals schon viel gelesen als Kind? Auch warst du so eine typische Bücherratte auch?
Nein, ich war keine Bücherratte. Ich habe auch ungern gelesen, lange Zeit. Irgendwann habe ich gern gelesen, aber nicht Literatur, sondern Sachbücher, Werkbücher, technische Bücher. Das hat mich als gerade in der Mittelschule immer am meisten interessiert. Elektrotechnische Bücher und solche Sachen, die habe ich verschlungen, aber Literatur hat mich eigentlich bis zum Gymnasium nie besonders interessiert. Eher interessiert hat mich immer zu beobachten, schon als Kind, wie sprechen Menschen? Wie funktioniert das, wenn Erwachsene miteinander reden? Da sagt einer was und der andere tut was. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum tut er das, wenn jemand das sagt? Also eher diese eigentlich stärker auf Sprache als Kommunikationsmedium bezogen. Das hat mich eigentlich schon als Kind irgendwie fasziniert. Ich konnte stundenlang irgendwo sitzen und Erwachsenen beim Sprechen zuhören. Und ich habe da nie gesprochen. Also ich galt in der Verwandtschaft Also manche Verwandten hatten ernsthaft Sorge, ob ich überhaupt sprechen kann, weil ich habe nie gesprochen. Ich habe immer nur da gesessen und zugehört. Und über das Interesse an Sprache bin ich dann auf Literatur gestoßen, weil ich dann eben entdeckt habe, Literatur ist eigentlich die elaborierteste Form von Sprache, die speziellste, die verklausulierteste. Also wenn etwas möglichst kompliziert ist, dann interessiert es mich noch mehr.
Erst recht.
Und dafür ist Literatur sehr geeignet.
Ja, ein großes Spielfeld.
Ja.
Ja. Welche Beweggründe hattest du denn damals dann auch ins Ausland zu gehen? Du sagst, du bist dann ja zum Studium nach Wien gegangen. Wolltest du raus aus Südtirol?
Ja, absolut. Ich habe mich immer wohlgefühlt, aber wenn dann ein Studium anstand oder eben Matura war und dann die Überlegung, wie geht es weiter, dann raus und weg und möglichst weit. Ich wäre ja eigentlich viel lieber noch weiter weggegangen. Das habe ich mich nicht getraut als damals 18-Jähriger. Also anderes Land, das wäre mir ein zu großer Schritt gewesen. So noch woanders, also noch weiter weg, meinetwegen in die USA oder nach England oder nach Spanien. Das hätte ich mich mit 18 nicht getraut. Wien war so gerade an der Schwelle des für mich Schaffbaren emotional das habe ich mir zugemutet.
Ja.
Also, und auf jeden Fall von Südtirol weg, das war mir als Jugendlicher schon wichtig oder ich glaubte verstanden zu haben, dass das einfach eine große Inspiration ist und eine große Erfahrungs- und Horizonterweiterung. Südtirol ist toll, aber man kann dort nicht ein Leben verbringen. So. Da kann man sich gleich eingraben. So in solchen heftigen Vorstellungen habe ich irgendwie als Jugendlicher getickt, also weg.
Du wolltest deinen Horizont einfach erweitern und raus. Und wie hast du es dann erlebt, als du dann tatsächlich doch aus diesem beschaulichen Dörflein Prat dann raus bist, doch in eine große Stadt? Kannst du dich da zurückerinnern? Wie hast du das dann empfunden? Wie war es dann tatsächlich in der Welt?
Das war aufregend. Das war ein bisschen Kulturschock, ein kleines bisschen, zum Teil auch enttäuschend. Oder ich habe mich zum Beispiel extrem gewundert. In Österreich gab es im Jahr 1990 zwei Fernsehprogramme. Wir sind in Italien mit damals ungefähr 8 oder 10 Fernsehprogrammen aufgewachsen. Also da habe ich die Welt nicht verstanden.
Ja,
Hauptstadt, eine Landeshauptstadt, Bundeshauptstadt Wien hat 2 Fernsehprogramme im Jahr 1990. Wo leben die? Das war so meine Reaktion auf diesen Umstand. Ansonsten eine Weltstadt ist schon eine Herausforderung für einen behütet aufgewachsenen 18-Jährigen aus Prat, der dann in diese große Stadt kommt. Aber nach 2, 3 Wochen war ich dann dort, habe ich mich gut bewegt und war zu Hause.
Du hast vorhin gesagt, du hast gar nicht ganz so viel die klassische Literatur gelesen, aber hast dich dann für das Studium der Theaterwissenschaften, der Germanistik und Geografie entschieden. Was hat dich daran gereizt?
Eigentlich war die Entscheidung für die Fächer, die ich an der Uni studiere, die war nicht schwer und ich habe mir das eigentlich sehr leicht gemacht. Ich habe einfach alles weggestrichen, was nicht in Frage kommt und das ist übrig geblieben. So habe ich diese Entscheidung getroffen. Also das war nicht die Entscheidung für etwas, sondern die Entscheidung für das, was übrig bleibt, wenn ich alles ernsthaft abklopfe, was man so studieren könnte. Und da war immer so, na eher nicht. Und dann blieb Literatur übrig, im Besonderen eben auch Theater. Und das war eine Erfahrung, die ich am Gymnasium gemacht habe. Wir hatten eine wunderbare Deutschlehrerin, eine Klosterfrau aus dem Orden der Barmherzigen Schwestern, Anna-Maria Maurberger. Das war einfach ein Geschenk des Himmels, diese Frau als Deutschlehrerin zu haben. Also ich habe von der so viel gelernt und so viel profitiert und durch sie bin ich drauf gekommen, welche Welt sich in und hinter Literatur auftut. Mhm. Und das wollte ich dann auch studieren und wollte ich dann gründlich kennenlernen. So kam es dann zu dieser Entscheidung, diese Fächer im Studium zu wählen.
Ja. Und du bist dann aber ja nicht in Wien geblieben, sondern bist dann nach Berlin gezogen. Wie kam es dann dazu?
Das war eine sehr, irgendwie eine lustige Entscheidung. Also ich habe mich in Wien sehr wohl gefühlt, habe dort mein Studium durchgezogen und abgeschlossen, war dann anschließend ein Jahr Lehrer auch in Südtirol und habe dann Zivildienst gemacht. Und irgendwann, so ungefähr Halbzeit in Wien, war Georgette Die im Burgtheater an einem Schließtag, hatte einen Auftritt. Also eine Diseuse aus Berlin, eine Künstlerin. Und ich habe diese Person mit diesem Abend und dieser Performance erlebt. Und irgendwie so dachte ich mir, ach, die kommt aus Berlin und in Berlin sprechen die so und da gibt es diese Sprache. Und dann war es irgendwie die Faszination für schnelle Sprache, das habe ich gleichgesetzt mit schnellem Denken. Und dann dachte ich mir, in dieser Stadt will ich hin. Und ich hatte ab dem Moment die fixe Idee, ich will so schnell wie möglich nach Berlin. Sprich, mach mal Studium schnell fertig, erledige alles, was so zu tun ist. Und dann nach Berlin. Das war eine fixe Idee. Ich war nie in Berlin gewesen. Und auf diese fixe Idee habe ich hingearbeitet. Ich habe die dann nach dem Studium überprüft, bin dann für ein paar Tage nach Berlin gefahren und habe festgestellt, ja, diese fixe Idee ist richtig. Zieh da mal hin, so schnell wie möglich.
Mhm. Also du hast es erst kurz angeschaut und dann gesagt, mache ich, packe ich
Sachen. Ja, das war die Bestätigung dafür. Ja. Genau, die Bestätigung einer fixen Idee, ist wirklich eine fixe Idee. Jahrelang hat die angehalten, ich will nach Berlin. Ich war nie da gewesen. Keine Ahnung, wie Berlin ist, aber ich hatte eine gewisse Vorstellung. Dann waren das ja die spannenden Jahre nach 1989, sozusagen das erste weltpolitische Ereignis, wo ich mir dachte, dass ich in meinem Leben erlebe, Mauerfall, Wende, also dann die Integration der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Das waren einfach große weltpolitische Ereignisse. Und auch von dem Ereignis wollte ich sozusagen möglichst rasch noch die Nachwirkungen erleben und selber besichtigen.
Ja, spannende Zeit war das damals.
Ja absolut. Die 90er Jahre waren eine spannende Zeit.
Ja. Und du hast dann ja an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert und zu der Zeit auch manchmal den Futura-Preis bekommen.
Ja.
Den Förderpreis der Stiftung zur Förderung junger Südtiroler im Ausland. Du warst also einer der ersten, glaube ich, auch.
Ich war, glaube ich, einer der ersten Jahrgänge. Genau, das muss 2000 gewesen sein. Ja. Da gab es denn, damals war es noch, das hieß anders, Stiftung zur Förderung junger Südtiroler im Ausland. Mhm. Genau, und hat sich dann umbenannt in Futura Stiftung. 2000 muss das gewesen sein.
Und was hat dir der Preis damals bedeutet?
Eine schöne Auszeichnung, eine Anerkennung auch, ein Zuspruch. Mhm. Ich habe ja die Jahre davor immer mit großem Interesse, die damals großartig in Medien, vor allem immer im Dolomiten-Magazin präsentierten Preisträger, ich habe die beobachtet und dachte mir, wow, das sind tolle Leute, die das kriegen. Und sowas mal zu kriegen, wäre schön. Und hat dann auch geklappt. Also ja, das war ein wirklich sehr schöner Zuspruch, wo ich mir dachte, okay, irgendwas mache ich richtig oder stößt auf Zuspruch, auf Anerkennung. Mhm. Und andere Leute meinen, mach weiter so. Und für mich war dieser Preis sehr wichtig. Also das war, abgesehen vom schönen Preisgeld, war es eben auch eine ideelle, große Anerkennung. Mhm,
Und hat dir ja eventuell auch eine Anerkennung, denke ich, also als Anerkennung, aber auch deine Arbeit hat auch mehr Sichtbarkeit verliehen, oder?
In Südtirol, darüber hinaus nicht. Also der Preis hat hat sein Renommee, das aber wahrscheinlich ein eher regionales ist, aber das ist auch, auch okay. Und auch klar, wenn man erzählt, man hat einen Preis bekommen, ja, gratulieren alle, das ist immer schön. Genau, und klar,
ja.
Und hilft und unterstützt.
Ja, ja. Seitdem ist viel passiert, du hast sehr viel gemacht, warst an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt, unter anderem warst du Koordinator der Graduiertenschule für die Künste und die Wissenschaften der Universität der Künste Berlin und warst dann nach 2 Jahren auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im European Research Council geförderten Forschungsprojekt RamaNet. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, diese Jahre, was hast du da gemacht, womit hast du dich beschäftigt?
Ja, das waren spannende Jahre, oder ich muss irgendwie sagen, ich habe überhaupt einen spannenden Beruf, in dem ich an Universitäten eigentlich immer gearbeitet habe. Das ist ja auch eins der schönen Aspekte in der Wissenschaft an Universitäten zu arbeiten, dass man auch Institutionen öfter wechselt, dass man verschiedene Städte, verschiedene Kontexte, verschiedene Hochschulen kennenlernt, mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Und die, gerade diese beiden Sachen, die du erwähnt hast, das waren sehr schöne, sehr lehrreiche, sehr erfahrungsreiche Arbeitsphasen. Gerade die Universität der Künste Berlin als eine der größten künstlerischen Hochschulen weltweit bietet natürlich einen tollen Arbeitsraum. Ich war dort stark im Bereich des Hochschulmanagements tätig. Ich war da weniger inhaltlich zugange, sondern eher im Managementbereich. Ich war dort im Stab des damaligen Präsidenten Mitarbeiter und war zuständig für strategische Entwicklungen der Universität der Künste im Allgemeinen und eben im Besonderen mit Blick auf dieses sehr ehrgeizige Projekt der Graduiertenschule für die Künste und die Wissenschaften, das einige Jahre sehr gut funktioniert hat und sehr erfolgreich war im Versuch der Integration aller wissenschaftlichen Disziplinen mit allen künstlerischen Disziplinen. Das ist ein großer Anspruch, schwierig, aber spannend.
Die wissenschaftliche Arbeit in der Literatur und auch beim Theater, kannst du uns mal erzählen, was dich da am meisten begeistert, so wissenschaftlich zu arbeiten, so allgemein vielleicht ein bisschen mit?
Gründlichkeit,
ja.
Pedanterie, also die Akribie. Also ich mag gern sehr genau zu sein. Das kann man in der Wissenschaft ausleben, weil es geht ja genau um diesen Sprung, der über die normale Beschäftigung hinausgeht. Sprich, also wenn man zum Beispiel feuilletonistisch oder journalistisch über Literatur oder über Kunst arbeiten würde, ja, man arbeitet sich ein, sagt was dazu, schreibt was dazu und so weiter. Und eigentlich der wissenschaftliche Anspruch ist ja letztendlich immer der Sprung in die Innovation oder sozusagen der Quantensprung. Es soll ja irgendwas Spannendes, Neues herauskommen. Das kommt meistens nur heraus, indem man sich extrem gründlich und extrem tief mit einer Sache beschäftigt. Und das finde ich faszinierend.
Du bist jetzt seit 2015 auch an der Universität in Stuttgart tätig. Du lehrst dort und bist dort auch seit 2024 Professor für neuere deutsche Literatur. Wie kam es mit der Zusammenarbeit dann mit der Universität Stuttgart und ist das auch von dir dann auch ein Bedürfnis, so dein Wissen dann auch weiterzugeben?
Ja, also gerade über das Projekt Quantitative Literaturwissenschaft bin ich nach Stuttgart gegangen. Ich hatte das Glück, da die Förderung für ein eigenes Forschungsprojekt einzuwerben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und da kann man sich die Uni aussuchen, wo man arbeiten möchte. Und für mich war zu diesem Zeitpunkt um 2015 herum die Universität in Stuttgart eigentlich die ideale Universität in Deutschland, wo ich diese Sache vorantreiben kann und habe dann entschieden, damit nach Stuttgart zu gehen. Und ich bin immer noch an der Universität Stuttgart, fühle mich dort an der Universität pudelwohl. Also ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen, tolle Studierende Und im Moment ist es ein bisschen umständlich, in Berlin zu wohnen und in Stuttgart zu arbeiten, aber ja, geht auch.
Ja, wenn man dich googelt, dann eben, dann findet man dich in Stuttgart, aber eigentlich, du bist aber, deine Wurzeln hast du immer in Berlin
behalten. In Berlin zu Hause, ich wohne
genau,
hier.
Ja. Genau. Was schätzt du so an Berlin? Warum hast du deine Wurzeln denn hier dann nicht aufgegeben, sondern hast gesagt, nee, das will ich aber hier, will ich bleiben?
Es ist eine faszinierende Stadt. Die Größe, der Metropolencharakter, die Offenheit. Wenn man das einmal erlebt hat, dann, also ich möchte es nie mehr aufgeben.
Wo findet man dich hier? So, beschreib uns mal ein bisschen so dein Berlin. Wo bist du zu Hause? Wir sind hier in Kreuzberg bei dir zu Hause.
Wo man mich hier findet? Naja, man findet mich sehr oft in Bibliotheken hier, wenn ich hier bin, in Archiven. Das ist auch dafür ist Berlin einfach ein Eldorado. Das ist wirklich ein Paradies, was die Bibliotheks- und die Archivsituation angeht. Eben wie du sagtest, ich bin an der Uni Stuttgart, wohne aber in Berlin. Das ist so ein bisschen ein nicht typischer Zustand. Üblicherweise wohnt man ja ungefähr da, wo man arbeitet. Also so gesehen habe ich nicht in dieser Intensität meinen Alltag hier in diesen Jahren, wie man es vielleicht hätte, wenn ich, oder wie ich es auch hatte in den vielen Jahren und Jahrzehnten, wo ich an Berliner Universitäten tätig war. Es kommt vielleicht noch und oder kommt vielleicht wieder. Genau, mal absehen und warten, was die Zukunft bringt. Was auch schön ist an Berlin, sind die... Berlin ist eine sehr grüne Stadt. Ist wirklich erstaunlich grün für eine Großstadt. Berlin hat ein wunderbares kulturelles Angebot, also die Theater, die Opern hier, das kulturelle Leben, also in jede Richtung, ob das nun sehr elaborierte Hochkultur ist oder ob es subkulturelle Szenen sind. Hier gibt es alles und das ist natürlich spannend, inspirierend und, ja, und macht große Freude, das zu erleben.
Neben der Wissenschaft arbeitest du ja auch künstlerisch. Kannst du uns mal erzählen, womit du dich gerade beschäftigst? Ich glaube, du hast mir erzählt, es gibt zum einen gibt es ein Theaterstück in Stilfs, glaube ich, was in Vorbereitung ist. Und dann gibt es einen Podcast mit dir. Magst du so ein bisschen erzählen, was du gerade machst? Und ich glaube ja auch, das Thema Akustik ist ganz aktuell. Du warst, es gibt da eine ganz bestimmte Musik, die Seilmusik, die du in den Südtiroler Bergen entdeckt hast. Genau, erzähl uns doch ein bisschen ja, zu dem, was du machst und was es auch mit dieser Seilbahn-Seilmusik auf sich hat.
Also eben künstlerisch bin ich Schriftsteller, im konkreten oder im engeren Sinn Theaterautor. Das ist eigentlich das, was ich am längsten mache und regelmäßig mache. Also ich schreibe Theaterstücke und wie du sagtest, das neue Stück, das ansteht, das wird ein Stück zum Jubiläum des 25-jährigen Bestehens der Theatergruppe Slorkagastl in Stilfs im Finchgau sein. Ich bin dieser Theatergruppe sehr verbunden, eigentlich seit Jahrzehnten. Also ich schätze die sehr, vor allem den Regisseur. Das sind einfach tolle Schauspieler. Ich hatte die Freude für die schon für das 10-Jährige, also das ist schon 15 Jahre her, auch ein Stück zu schreiben. Sie haben mich gefragt, kannst du nicht ein Stück für uns schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und als jetzt wieder die Anfrage kam, nach 25 Jahren bestehen, magst du uns ein neues Stück schreiben? Dann habe ich sofort ja gesagt. Und das Tolle in Stilfs ist ja, dass die Stilfser Theaterspielerinnen und Spieler immer genau wissen, was sie spielen wollen. Also sie haben mir dieses Mal ein Thema gegeben. Das ist der Mäuseprozess, der Stilfser und oder Glunser Mäuseprozess. Es geht darum, dass es eine angeblich realhistorisch verbürgte Sache ist, dass die Stilfser die Mäuse in Glunz vor Gericht verklagt haben, weil sie den Boden aufwühlen. Das ist aktenkundig. Und das ist so eine Finchger Geschichte, eine sehr, sehr sympathische, sehr komplizierte im Grunde auch. Und sehr, ich werde das zu einem Theaterstück ausarbeiten. Das wird dann 2026 gespielt. Das ist mein nächstes Theaterprojekt. Davor war die Passion in Tiersee, in Innsbruck war auch ein Stück vor einigen Jahren gelaufen. Und ja, und Seilbahn, Seilmusik, wie du sagtest, das ist, ja, ich würde sagen, mein neues Steckenpferd. Ich bin, glaube ich, nicht besonders musikalisch, aber habe vor einigen Jahren gemerkt, dass Drahtseile schwingen. Die haben ein sehr interessantes, komplexes Schwingungsgeschehen, das man aber nicht hört, weil da hängt ja kein Resonanzkörper dran. Man kann den Körperschall aufzeichnen, kann es dann über Lautsprecher abspielen und hörbar machen. Man kann diese Schwingungen auch gestalten und manipulieren. Und eigentlich kann man aus diesen Schwingungen ziemlich tolle musikalische Sachen machen. Ich bin dann sehr rasch auch auf Michel Roth gestoßen, einen Schweizer Komponisten, der zufällig auch um 2000 herum angefangen hat, sich mit Seilbahnschwingungen zu beschäftigen. Wir arbeiten seither zusammen. Wir werden demnächst einen Beitrag zusammenschreiben. Wir haben auch ein Buch vor, zusammen über Seilbahnseilmusik zu schreiben. Und vor allem haben wir auch vor, zusammen Seilbahnseilmusik zu machen. Da brauche ich als Nichtmusiker natürlich sehr lange, bis ich da irgendwie zu Gang komme. Mir kommt immer vor, bei Musikern würde das alles kurze Schritte sein. Bei mir sind das endlos lange Prozesse, um in die Lage zu kommen, da ja nun etwas mal vorzuspielen. Ich mache gerade mit meiner Kollegin Christine Eichhorn in Stuttgart einen Podcast über den Schriftsteller Johannes R. Becher. Und da verwenden wir beispielsweise Seilbahnseilmusik als Hintergrundmusik für die Zitate.
Ja, das sind jetzt ja das Theaterprojekt in Stils, wie auch die Seilbahnseilprojekt. Ich glaube, das hast du auf einer Wanderung auch in Sulden in den Südtiroler Bergen ja entdeckt, diesen Klang. Das sind beides ja Projekte, die dich mit Südtirol verbinden. Wie oft bist du in Südtirol und könntest du dir vielleicht auch sogar vorstellen, vielleicht auch wieder mal zurückzukommen in der Zukunft? Ich glaube, du bist aber eh auch sehr verwandelt mit Südtirol.
Ich bin viel in Südtirol. Ich bin oft in Südtirol, wie oft? Ja, 5-6 Mal im Jahr, würde ich so sagen, im Schnitt. Das ist eigentlich recht oft. Ich muss ja immer aus Berlin kommen. Also ich bin gern in Südtirol. Ich muss auch öfter in Südtirol sein. Einmal schon, ich habe dort ein Haus, habe dort einige Dinge auch geschäftlich immer zu regeln und zu klären. Und ich mache das auch gern. Also ich bin tatsächlich sehr gern in Südtirol. Und das habe ich über die Jahrzehnte, wo ich nicht hauptsächlich dort war, auch immer aufrechterhalten, weil ich das sehr geschätzt habe. Und das führt dazu, dass ich eigentlich, also ich fühle mich nie im Urlaub in Südtirol. Das ist für mich einfach ein anderer Ort des Alltags. Wenn ich dort ankomme, ist sozusagen von einer Minute auf die nächste ein anderer Alltag an einem anderen Ort und fühle mich da eigentlich fast gleich zu Hause wie in Berlin. Und so gesehen, ja, ich denke natürlich schon ab und zu darüber nach, wie es wäre, wenn man da immer wäre oder so. Im Moment ist das für mich kein Thema, jetzt sozusagen komplett den Wohnsitz und die Haupttätigkeit dahin zu verlegen. Da muss ich mich auch fragen, was täte ich denn dort? Es gibt keine Universität, die mein Fach vertritt, also ich könnte dort gar nicht arbeiten. Von dem her ist auch ganz sinnvoll und gut und auch notwendig, dass ich woanders bin, um das machen zu können, was ich mache und kann und will. Ja. Andererseits kann gut sein, dass ich im Laufe der nächsten Jahre noch mehr dort bin. Also es steht im Raum, dass ich mich möglicherweise in den nächsten Jahren etwas stärker in Richtung Film auch orientieren möchte. Und da kann gut sein, dass mir die Zukunft die eine oder andere Überraschung in den nächsten Jahren bringen wird.
Ja, ja. Jetzt bist du, wenn dein Blick von außen auf Südtirol und doch, du bist sehr viel da. Was hat sich so verändert? Wie nimmst du Südtirol wahr? Was schätzt du auch an Südtirol? Aber was müsste sich verändern, damit auch junge Leute dort gute Arbeitsbedingungen finden und gerne und gut dort arbeiten können?
Das ist ein schwieriges Thema und ich hüte mich auch ein bisschen kluge Ratschläge zu geben oder zu glauben, ich würde etwas verstehen oder nicht verstehen. Also ich bin ja nicht dort, also daher, ja, höfliche Zurückhaltung ist einerseits auch angebracht, andererseits fallen mir vielleicht Dinge anders auf oder schärfer auf, die mir vielleicht gar nicht so auffallen würden, wenn ich immer dort wäre. Südtirol ist auch, glaube ich, nicht so ganz was Eigenes, Besonderes, sondern trifft sich sicher in vielen Aspekten mit anderen Regionen in Europa und auf der Welt. Also wir Südtiroler haben ja immer den Hang zu glauben, wir seien der Nabel der Welt. So dieser Kantönli-Aspekt, den hat Südtirol, also Südtirol und dann lange nichts und dann kommt vielleicht der Rest der Welt. Das ist so ein Habitus, der, ja, die Bayern haben das auch und andere haben es auch. Also der ist ja nicht unbedingt sympathisch oder hilfreich. Der verhindert natürlich für Leute, die von außen kommen, dass man da irgendwie reinkommt oder anracken kann, wenn die Südtiroler sowas Besonderes sind und so außergewöhnlich, dann will ja auch niemand anderes hinkommen. Südtirol ist ein sehr ländlich, zum Teil auch ländlich, zum Teil auch von Handel geprägtes Land, ist sehr reich, unermesslich reich. Das, glaube ich, muss man sich schon vor Augen halten. Es wird in Europa kaum Regionen geben, die so reich sind wie Südtirol. Sehr ländlich, sehr bäuerlich im Grunde in der Gedankenwelt. Das führt dann manchmal schon zu sehr, sehr etwas putzigen. Ja, so, ja, ist halt so. Ich bin ja selbst ein Finchker. Da wird die Welt dann mitunter schon sehr klein. Ich kenne das, mir ist das vertraut. Bin dann auch wieder froh, wieder dann nicht dort zu sein in diesem Klein-Kleinkrämerischen, in das man sich dann eben sehr gerne hineinbohrt, weil man eben glaubt, die Welt sei so klein und jenseits von Südtirol gäbe es nicht viel. Also,
Aber auch du kommst doch immer ja sehr gern zurück und fühlst dich dort sehr wohl. Und die Südtiroler sind, glaube ich, ja auch sehr, sehr, sehr heimatverbunden und sowas auch. Du bist ja auch lange jetzt im Südstern-Netzwerk. Mhm. Was bedeutet dir das, da auch Teil des Netzwerkes zu sein?
Das ist eine sehr spannende Initiative von Christian Girardi, der ja die Initiative ergriffen hat zu dieser Südstern-Netzwerk-Etablierung. Das ist ein sehr, sehr erstaunliches Projekt. Also einmal den Anspruch, Leute, die ungefähr das Gleiche machen, zusammenzubringen. Also es sind meistens Leute, die im akademischen, wirtschaftlichen Bereich unterwegs sind. Das funktioniert irgendwie recht gut. Hat natürlich ein bisschen die Gefahr, eine Blase herzustellen, aber die Welt besteht aus Blasen. Und das Weltumspannende, das Südstern ermöglicht und bringt und die Leute, die man dabei kennenlernt und das ist eine tolle Initiative.
Ja. Finde ich sehr gut. Ja, zum Schluss eine ganz kurze Fragerunde, Toni, das muss natürlich sein. Was liest du privat?
Das ist schwer zu sagen, was ich privat und nicht privat lese. Also idealerweise nähert sich das ja alles ein bisschen. Also ich lese tatsächlich oft auch da sehr gerne, wo ich mir denke, das sollte ich für meine Arbeit mal wieder lesen. Also im Moment lese ich sehr gern und sehr viel expressionistische Literatur. Habe Else Lasker-Schüler und Johannes R. Becher gerade in den letzten Wochen intensiv gelesen. Ich stöbere dann immer wieder auch gerne in Buchhandlungen, um ganz neue Sachen zu finden. Vor wenigen Tagen habe ich mir einen Roman von Anton Weil gekauft, einfach weil ich den mal kennenlernen möchte und lesen möchte. Also ich bin eigentlich sehr offen und sehr neugierig. Also ich lese gern alte Texte, aber ich lese auch gern sehr neue Texte.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
HTML. Ich lerne gerade HTML-Codierung. Das habe ich überhaupt nicht gekonnt. Mittlerweile kann ich es so gut, dass ich Homepages bauen kann. Ja. Und das möchte ich gern in den nächsten Monaten etwas vertiefen, dass ich einfach souverän HTML programmieren kann. CSS, also zum Beispiel Websites bauen.
Okay, ja. Wenn du von Südtirol nach Berlin oder Stuttgart fährst, was nimmst du dir aus Südtirol immer mit?
Knödelbrot.
Danke dir, lieber Toni, für das offene Gespräch, dass du uns mitgenommen hast. Schön, dass du uns ja in deine Welt mitgenommen hast, der Literatur, der Wissenschaft und auch deine Heimat. Und danke allen da draußen fürs Zuhören.
Danke fürs Dabeisein dürfen.